Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir haben es in unserer letzten regulären Sendung angekündigt. Wir wollen uns mit den Teams beschäftigen, mit jedem einzelnen Teams der NFL, wollen wir einen Podcast machen. Und nachdem wir die AFC jetzt großteilig abgehandelt haben und noch uns zwei, drei Teams fehlen, gucken wir jetzt auf die NFC, haben dort schon einige Podcasts veröffentlicht und kommen heute zu einem Team zu sprechen, was in der letzten Saison eigentlich dafür bereit gewesen ist, von vielen gehypt wurde. Ende mit einer Verletzung hat es nicht ganz funktioniert von dem Quarterback, die San Francisco 49ers, und das meine ich natürlich nicht alleine, und habe mir einen absoluten Fan-Experten eingeladen, und zwar ist das der Lars Wiedenklau, Niners Empire Germany. Hallo Lars.
Hi, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist, um heute mit uns über die 49ers zu sprechen, und ich habe so angekündigt, die Saison war groß angekündigt worden, Jimmy G hat sich nach drei Spielen verletzt, und ja, da hat man am Ende noch eine Saison zu Ende gespielt, die okay gewesen ist. Wie ist dein Fazit zu der Saison?
Ja, klar, du hast es schon gesagt, vor der Saison war der Hype sehr groß, als er den zu dem Zeitpunkt teuersten Vertrag in der gesamten Liga unterschrieben hatte, war der Hype und die Freude auf die Saison in den Fanlagern hier in Amerika, nicht hier in Amerika, hier in Deutschland und in Amerika natürlich groß. Mit der frühen Verletzung hat das Ganze dann natürlich einen schnellen Dämpfer erlitten. Viele haben sich dann auch haben die Saison abgeschrieben, wie man letztendlich gesehen hat, auch leider zu Recht. Es war vor der Saison wirklich endlich mal wieder ein bisschen Freude da auf die 49ers, auch im Umfeld. Das Stadion war voll im ersten Heimspiel. Dass es dann so kommt mit dieser ungünstigen Verletzung, das hat man gar nicht so kommen sehen, weil das sind natürlich Szenarien, über die man nicht so nachdenkt. Letztendlich ist es so, man musste es so hinnehmen. Es waren dann 13 Spiele, die man dann, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen runtergespielt hat. Man hat sich dann auf andere Dinge konzentriert. Wie machen sich die Rookies? Wie macht sich beispielsweise Marken Sotscher, unser Deutscher? Das sind so Kleinigkeiten, auf die man geachtet hat und über die man sich dann gefreut hat. Oder beispielsweise George Kittle, der da noch den Rekord gebrochen hat für die Tight Ends mit den meisten Yards. Mehr war dann auch nicht mehr drin. Und am Ende hieß es dann warten auf die neue Saison. Und da stehen wir jetzt und heute.
Ja, George Kittle mit Sicherheit einer der großen Entdeckungen der NFL letzte Saison gewesen, wirklich, was er gemacht hat. Also Hut ab vor der starken Leistung, obwohl Jimmy G nicht da war und dann mit CJ Beathard und Nick Mullins, die das okay gemacht haben, solide gemacht haben, wie ich finde, aber nach Jimmy G ist natürlich da noch Qualitätsabfall gewesen. Wenn du so jetzt insgesamt drauf guckst, du hast gesagt, nicht so ganz glücklich verlaufen, wo siehst du noch am meisten Entwicklungspotenzial, Verbesserungspotenzial im Vergleich zur letzten Saison?
Ja, ist schwer zu sagen. Die Offensive Coordinator, das ist ja auch aufgrund des Headcoaches Kyle Shanahan, der gleichzeitig auch der Offensive Coordinator ist, eigentlich immer ganz gut gewesen. Natürlich gibt's da auch noch Luft nach oben. Die Qualität der Spieler ist da jetzt auch nicht unglaublich hoch gewesen. Wie du schon gesagt hast, die Quarterbacks CJ Beathard und Nick Mullins. Ich glaube, wenn du da jetzt mit Leuten redest, die nicht unbedingt San Francisco-Fans sind, werden die Fragen dich anschauen. Die beiden haben es wirklich ganz in Ordnung gemacht, wobei CJ Beathard so ein bisschen, der hat ja auch schon die Saison davor gespielt, ein bisschen stagniert ist, weshalb dann auch der Wechsel kam auf Mullins, der es überraschend gut gemacht hat. Ist vor allem Luft nach oben, würde ich sagen, in der Defense, die in der gesamten Saison, was meines Erachtens nach auch viel zu wenig darüber berichtet wird, die haben unglaubliche 2 Interceptions gefangen in 16 Spielen. Das ist unglaublich wenig. Ich glaube, das ist seit der Statistikaufzeichnung, seitdem die begonnen hat in der NFL, irgendwann in den 70ern ist das auch der mit Abstand niedrigste Wert. Das kommt natürlich zusammen. Der Edge Rush war nicht gut. Die Linebacker haben unglaublich viele Tackles verfehlt. Und die Secondary viele Verletzungen gehabt, löchrig gewesen, bis zum geht nicht mehr. Und das trotz der Verpflichtung von Richard Sherman vor der Saison, auf den man sich auch gefreut hat. Das war insgesamt wirklich nicht gut. Man hat da jetzt ja in der Free Agency nochmal nachgelegt und mit Dee Ford, Quan Alexander und Jason Redd ein paar Spieler verpflichtet, die zumindest auf dem Papier her die Defense nach oben bringen sollten. Aber sonst ist das insgesamt wirklich fürs nächste Jahr Priorität Nummer 1, dass man da zusieht, dass man die Defense ins Rollen bekommt, was natürlich hauptsächlich am Coordinator liegt. Robert Saleh, der zusammen mit Kyle Shanahan angefangen hat, 2017 bei den 49ers zu arbeiten, der steht auf jeden Fall vor Make or Break hier.
Da bin ich. Da kommen wir mit dir da noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Du hast schon angesprochen, Kyle Shanahan, euer Trainer, Offensiv-Guru. Wir kennen ihn ja von den Zeiten, wo er mit den Falcons den Super Bowl gewesen ist und dort fast den Titel gewonnen hätte. Jetzt seit 2 Jahren bei euch. Wie findest du, wie macht er sich jetzt in diesen 2 Jahren? Wie hat er sich gemacht?
Das ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen. Er ist natürlich ein super Coach, was die Offense angeht. Die Defense, ich weiß nicht, wie genau das läuft, aber da hält er sich ja wahrscheinlich eher raus. Die Sache ist so ein bisschen, wo man drauf achten musste, wie macht sich der Switch von einem Offensive Coordinator zum Head Coach bemerkbar. Das sind ein paar kleinere Dinge gewesen, die einem da aufgefallen sind. Das sind so Sachen wie irgendwie Challenge-Entscheidungen, wo eigentlich gar nicht schlecht ist, aber wo es dann manchmal Sachen gab, das hat man nicht ganz nachvollziehen können. Oder auch Timeout-Entscheidungen, wo man sich schon fragt, okay, ist dieses ganze Headcoach-Sein für ihn, ist das schon das Richtige? Er kann auch recht emotional werden, wirkt aber etwas kühl, finde ich immer, auf Außenwirkende. Weshalb da auch ein paar Mal schon die Frage kam, ist er emotional genug, reißt er die Spieler mit, kann er die motivieren? Das sind so Dinge, die kann man nicht genau beantworten. Wenn man die Spieler hört, die loben ihn in den höchsten Tönen, auch die Defense-Spieler. Deswegen insgesamt ist der Eindruck da immer noch sehr, sehr positiv. Ich denke, da wird man auch nichts anbrennen lassen und auf jeden Fall mit ihm in die Zukunft gehen wollen. Gut, der Rekord aus dem letzten Jahr und aus dem vorletzten Jahr, die sprechen eben, das ist, glaube ich, einer der wenigen Gründe, beziehungsweise die wenigen Argumente, die gegen ihn sprechen. Aber sonst denke ich, dass da nicht viel zu meckern gibt über Kyle Shanahan.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich denke auch gerade, wenn Jimmy G dann fit ist, euer Quarterback, da wird es vielleicht auch noch ein bisschen mehr geben, weil ich finde, Jimmy G, der hat gute Anlagen, wir haben doch bei den Patriots immer wieder gesehen. Was halt sein großes Problem ist, ist halt so die Gesundheit. Was erwartest du jetzt von ihm natürlich dann in deiner ersten Saison, wo er dann auch hoffentlich dann gesund bleiben kann und euch dann auch führen soll?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Du sagst es, der ist häufig verletzt. Ich glaube, bei den Patriots hat er ja auch 3 Spiele nur gemacht. Ich glaube, Brady war 4 Spiele gesperrt und das letzte musste dann Brissett auch machen, weil er
sich der hatte sogar, glaube ich, nur 2 Spiele sogar, glaube ich, sogar gemacht. Ich glaube, bisher hat er 2 oder 1,5 gespielt sogar, ja.
Ja, genau. Und das ist halt, sind halt so Sachen, die lassen einen ein bisschen skeptisch werden. Wenn man da jetzt guckt, wie lange es dauert, bis er sich durchschnittlich verletzt, dann sind das, glaube ich, 4, 5 Spiele. Das sind natürlich Sachen, die muss man dann abwägen. Er hat natürlich auch einen sehr teuren Vertrag bekommen, was da auch noch mit reinwiegt. Wenn er fit ist, das war natürlich jetzt in der vorletzten Saison, was er da gezeigt hat, das war richtig gut. Dementsprechend auch der Hype und der Vertrag. Was er jetzt wirklich drauf hat, das ist wirklich schwer. Also diese Saison, die ersten 3 Spiele waren auch eher durchschnittlich, sage ich mal. Die Vikings haben es sehr gut gemacht gegen ihn. Haben vor allem, das ist ja auch eine Stärke von ihm, diese mittleren Würfe über die Mitte, so 15, 20 Yards, die haben sie ihm weggenommen. Da hat er dann auch direkt 3 Interceptions geworfen. Es ist so ein bisschen, steht in den Sternen, was mit ihm passiert. Dass er der Starter ist vor Mullins und auch vor Bethard, ist eigentlich klar. Es kommt jetzt nur darauf an, wie hat er sich von der Verletzung erholt. Ich denke, das läuft alles soweit, wie ich das wahrgenommen habe. Ein Kreuzband ist dauert ja natürlich immer sehr lange. Aber mittlerweile mit den medizinischen Möglichkeiten verheilen die auch mittlerweile recht gut immer wieder. Es ist halt zu schauen jetzt. Man hat die O-Line eigentlich soweit zusammengehalten. Das Running Game unter Shanahan läuft sowieso immer ganz gut. Man kann schon sagen, dass es jetzt wirklich an ihm ist, da zu zeigen, dass er den Vertrag ja erfüllen kann und dass er da wirklich auch Erfolg haben kann langfristig mit einem Team. Und da wird die Gesundheit auch ja natürlich eine sehr große Rolle spielen. Und da kann man eben leider nicht in die Zukunft schauen. Ich würde es gerne und wünsche mir natürlich, dass er gesund bleibt, aber garantieren kann man es ja leider nicht.
Ja, das stimmt. In die Zukunft schauen, das würden wir, glaube ich, alle mal gerne, um zu gucken, was in 2, 3 Jahren irgendwo passiert. Aber das kennen wir leider nicht. Wir gucken aktuell, konzentrieren uns auf die Aktualität und schauen dort auch, was Sache ist. Mit Kyle Shanahan gekommen ist ja auch euer GM John Lynch. Insgesamt, wie bewertest du seine Arbeit bisher? Wie hat er das Team seit seinem Amtsritt umdrehen können und vielleicht auch seine Löcher füllen können?
Ja, es war schon eine kleine Überraschung, als John Lynch zu den 49ers gekommen ist als GM. Ich weiß nicht, der war jetzt vorher als GM auch nicht aktiv, hat er im Fernsehen gearbeitet, kam dementsprechend mit wenig Erwartungen nach San Francisco. Wie er sich dann gemacht hat, ich denke, der erste Draft von ihm 2017, das sah ja zunächst aus, als hätte er da den Draft seines Lebens gehabt, als er da erst den Trade mit den Bears verwirklicht hat und die dann Trubisky geholt haben und er dann an 3 Solomon Thomas, den eigentlichen Wunschspieler, trotzdem bekommen hat. Man später mit den Picks, die man von Chicago bekommen hat, Ruben Foster bekommen hat, in den späteren Runden mit George Kittle unter anderem und auch Trent Taylor, Adrian Colbert Spieler geholt hat, die in der ersten Saison wirklich richtig gut performt haben. Kelly Witherspoon auch noch in der dritten Runde. Und wenn man da jetzt nach 2 Jahren drauf schaut, Solomon Thomas ist aus diversen Gründen nicht das, was man sich von ihm erhofft hat. Man hat da ein bisschen mit ihm rumexperimentiert in der D-Line. Der hatte auch persönliche Probleme. Man kann es jetzt nur sportlich leider so hart wie es ist analysieren. Der ist momentan auf dem besten Weg, ein Bust zu werden als Third Overall Selection. Ruben Foster ist ja auch bekannt. Zahlreiche Eskapaden ist jetzt weg. Die Late-Round-Picks, die erst ganz gut aussahen, die haben jetzt auch so ein bisschen den Sophomore-Slump durchmachen müssen. Die waren auch nicht mehr so stark. Der letztjährige Draft, da kann man nicht meckern. Das waren alles solide Picks mit McGlinchey, Pettis, der Wide Receiver. Und dann ist da eben noch die Free Agency der letzten 2 Jahre. Da hat man ja sehr, sehr viele Spieler geholt. Man hat das Roster ja quasi einmal komplett saniert. Da ist ja aus den Regimes davor fast niemand mehr übrig geblieben. Ich glaube, Joe Staley ist einer der ganz wenigen, der noch da ist. Deswegen ist es ein bisschen schwer, dass die stehen vor so einem Scheideweg. So ganz bewerten kann man es noch nicht. Es waren einige ganz gute Verpflichtungen dabei, auch in der Free Agency. Manche, die letztendlich dann nicht so gut waren. Ich weiß nicht, Malcolm Smith von den Seahawks zum Beispiel, sehr teuren Vertrag bekommen. Pierre Garçon hat von 2 Jahren ein halbes gutes Jahr gespielt, wurde jetzt auch entlassen. Da gibt's positive und negative Aspekte insgesamt, menschlich, wie er sich mit den Medien gibt und auch in der Community in San Francisco ist man da auch total glücklich mit ihm. Das ist ein super Typ. Wie das jetzt sportlich weitergeht, muss man abwarten. Was bei mir so ein kleiner Kritikpunkt ist, was mir so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Verpflichtungen auch, dass er ein bisschen dazu neigt, sich sehr schnell in Spieler zu verlieben, sich zu vergucken. Und was sich dann noch so ein bisschen widerspiegelt in den Verträgen, die 49ers dann ausgegeben haben. So ein Quan Alexander zum Beispiel, die dann eben sehr, sehr viel Geld meines Erachtens bekommen haben, was sich auf dem Tape nicht so ganz widerspiegelt. Aber da muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Themen angesprochen, auf die wir gleich auch noch auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil Free Agency, du hast angesprochen, war schon zu Ende, da hat John Lynch einige Verpflichtungen getätigt, einige Spieler sind auch gegangen, deswegen machen wir die kurze Pause und kommen gleich zurück und schauen auf die Free Agency, aber natürlich auch auf den Draft und natürlich sprechen wir über die Community davor hineinanders, weil da gibt es auch einiges zu berichten, also bleibt dran, hier mit der Selbstständigen der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges, die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Free Agency gesprochen, was schon passiert ist bei den 49ers, wollen aber vorher nochmal auf ein Gerücht eingehen, was jetzt in den letzten Tagen aufgetaucht ist, beziehungsweise ist es ja kein Gerücht, es hat bestätigt worden von John Lynch. Lars, ihr wart interessiert an OBJ. Wie groß wäre die Folge gewesen, wenn er gekommen wäre?
Ja, es war bis dato so ein bisschen irreal immer, ob er jetzt wirklich kommt, kommt er nicht. Ich lasse sowas immer ungern an mich ran, weil ich dann zu sehr dann den ganzen Hype verfalle und mir dann zu viele Gedanken mache darum und mich schon fast zu sehr freue, wenn ich sowas höre. Deswegen bin ich da immer, wie gesagt, zurückhaltend. Es ärgert einen dann doch umso mehr, wenn man gehört hat, wie nah die 49ers dann doch dran waren, ihn zu holen. Es ist umso ärgerlicher, weil das ja bei Khalil Mack scheinbar ähnlich war, als der da von den Raiders zu den Bears gegangen ist. Ja, letztendlich, wenn man jetzt so die Berichte hört, die rauskommen, die Giants, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ganz komisch, wie die im Moment handeln. Aber so ein bisschen wird das Ganze auch noch relativiert dadurch, dass man sieht, wie die Giants da eben vorgegangen sind. Also die 49ers waren ja wohl schon länger in den Gesprächen mit den Giants und mit Dave Gettleman, haben da immer wieder angerufen und gefragt, wie sieht's aus, wir wollen OBJ haben. Und die das auch ganz genau wussten. Und letztendlich dann eben dieses Angebot reinkam von den Browns und die dann ohne nochmal nachzufragen bei den 49ers eben dieses Angebot angenommen haben. Obwohl es wohl Leute gab innerhalb der Giants Facility, die sich sicher waren, dass die 49ers da durchaus bereit gewesen wären, ein besseres Angebot auf den Tisch zu legen. Ich sag mal so, wer nicht will, der hat schon, ne? Das kann man dann auch einfach nicht ändern. Da sind die Browns dann tatsächlich am Ende der große Gewinner dieses Trades gewesen, weil die Giants hätten ja scheinbar noch mehr rausholen können. Die 49ers verpassen eben einen super Spieler, OBJ, Wahnsinns-Wide Receiver, mit dem Kyle Shanahan wohl sehr viele schöne Dinge hätte anstellen können. Ja, es ärgert einen schon. Andererseits, wenn man sieht, was die 49ers auch hätten abgeben müssen, abgeben sollen für ihn, den Second Overall Pick, der war ja im Gespräch, zusammen möglicherweise noch mit DeForest Buckner. Das ist dann natürlich auch eine Kompensation für einen Wide Receiver. Ob man die unbedingt abgeben will, ist fraglich. Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Den Spieler OBJ hätte ich lieben gern in San Francisco gesehen, aber mit den ganzen Sachen, die da jetzt noch rauskommen, ist es vielleicht letztendlich dann doch besser so, dass er letztendlich zum Browns geht oder gegangen ist.
Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, auf wie er bei den Browns funktionieren wird. Ich habe da meine Zweifel, dass die Browns momentan wirklich großer Hype ist, auch so performen werden, aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderer Podcast, den solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören zu den Browns, den gibt's schon online. Ja, da ist ein bisschen bei mir mehr Skepsis, aber natürlich hätte es wohl die Wide Receiver Problematik vielleicht so ein bisschen lösen können, weil man hätte automatisch einen Receiver gehabt, Nummer 1 Receiver ohne Wenn und Aber. Das ist etwas, wo man sagen muss, Lukas, da fehlt so ein bisschen noch bei euch im Kader, also diesen absoluten Go-To-Guy.
Ja, das stimmt. Andererseits, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, von einem klaren Nummer 1 Wide Receiver zu reden, vor allem im System von Kyle Shanahan, der ja viel damit arbeitet, die Receiver frei zu schemen. Aber ich denke, davon ab hast du schon definitiv recht, weil es lebt ja nicht nur vom Scheme, sondern eben auch von dem, was auf dem Platz passiert. Und wenn dein Quarterback eben jemanden hat, auf den er dann mal, wenn er ein bisschen unter Druck ist oder wenn er zweifelt in wichtigen Momenten, wenn er dann mal jemanden sucht oder suchen muss, dann wäre es natürlich schon hilfreich, wenn da jemand ist, auf den er sich ja zu fast 100% verlassen kann. Und da wäre natürlich ein Mann wie OBJ genial für gewesen. Man hat jetzt Pierre Garçon gehen lassen, der ja so ein bisschen eigentlich diese Rolle erfüllen sollte, dass, wie gesagt, eben schon mal ein halbes Jahr nur gemacht hat, danach verletzt war, in der letzten Saison nicht gut performt hat, auch immer mal wieder Verletzungen gehabt hat und auch sonst ja recht unscheinbar geblieben ist, dass dann eben letztendlich sogar ein Tight End der Mann ist, der da wirklich die allermeisten Targets bekommt. Man ist da auf Wide Receiver wirklich nicht so gut aufgestellt. Sehr viele junge Spieler, die aber auch alle ja noch in der Entwicklung sind. Da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, wie das sich weiterentwickelt. Man hat den Fehler meines Erachtens vor der letzten Saison schon gemacht, dass man die eigene Wide Receiver Gruppe zu stark gesehen hat oder stärker als sie eigentlich war. Man hat sich von der wirklich sehr guten Season von Marquise Goodwin blenden lassen, der dann auch häufig wieder verletzt war und sehr inkonstant gespielt hat. Dante Pettis als Rookie, klar, auf den kannst du dich vielleicht schon verlassen, aber auch nicht immer auf die Rookies, war auch verletzungsanfällig in den ersten Spielen, auch nicht so gespielt, wie man es vielleicht erwarten konnte. Deswegen gehe ich zumindest davon aus, dass man sich da noch irgendwie verstärken wird, ob es jetzt ein Trade ist vielleicht noch oder im Draft auf jeden Fall. Sonst ist das auf jeden Fall ein recht großer Need. Da muss ich zustimmen.
Ja, das denke ich auch. Mal gucken, was da noch dort passiert. Gucken wir ein bisschen allgemein auf die Agents zu sprechen kommen. Allgemein, es sind jetzt nicht so viele Spieler insgesamt gegangen, wenn man wirklich einen Abgang berechnen möchte. Und es ist Bradley Pinion, der Panther, der gewechselt ist zu den Buccaneers. Genau, ja. Aber ansonsten habt ihr einige Spiele geholt. Du hast angesprochen, Colin Alexander, Tevin Coleman ist mit dazugekommen, einen Jason Verrett, einen David Mayo. Wie zufrieden bist du mit den Acquisitions, die Don Lynch getätigt hat?
Ja, das hat sich so ein bisschen geändert, das Bild bei mir. Also als am Anfang für Agency losging, da eine nach der anderen aufs Handy, auf dem Computer, wie auch immer, macht ja immer sehr viel Spaß. Und eine der ersten News war dann ja auch, dass die 49ers sich auf Quan Alexander festgelegt haben, irgendwie als ja fast Ruben Foster-Ersatz. An sich finde ich, Alexander ist ein toller Spieler. Sideline to Sideline, sehr harte Hits und auch mal ja für den einen oder anderen Turnover gut. Aber als ich dann die Vertragszahlen gelesen habe, wurde mir schon so ein bisschen mulmig. Er war ja dann bis, wer ist nochmal zu den Ravens gegangen? Da ist gerade der Name entfallen. CJ Mosley, genau. Genau, bis CJ Mosley dann den neuen Vertrag unterschrieben hat. Bis dahin war Quan Alexander der teuerste Linebacker der Liga, was das Gesamtvolumen angeht des Vertrags. Also das hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Auch wenn jetzt die Vertragsdetails draußen sind und die 49ers da relativ einfach früh aus dem Vertrag rauskommen, ist schon recht teuer bezahlt und ich weiß nicht, ob er wirklich der Spieler ist, den die 49ers in ihm sehen. Er hat unglaublich viele Tackles verfehlt. Das sind so Dinge, da muss man wirklich gucken, wie er sich macht. Er kommt natürlich auch aus einer schweren Verletzung. Vielleicht für einen Linebacker, der auch einen Kreuzbandriss, vielleicht sogar ein bisschen schlimmer als für einen Quarterback. War so ein bisschen kritisch. Es wurde dann nach und nach besser, mein Eindruck von der Free Agency, als dann zum Beispiel der Trade für Dee Ford reinkam. Ist ja ein unglaublicher Need gewesen, die Edge-Rusher-Position. Auch da aber Risiken dabei. Ford ja auch jetzt im vierten Jahr gewesen, glaube ich. Und da auch das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht, eine richtig gute Saison gespielt. Auch ein bisschen verletzungsanfällig gewesen. Auch einen sehr teuren Vertrag unterschrieben dazu. Ich glaube, an die 20 Millionen im Jahr ungefähr. Das sind alles so, ja, Risiken, die man da scheinbar bewusst in Kauf genommen hat. Weshalb ich da ein bisschen zurückhaltend bin, um da in Euphorie zu verfallen. Was mir dann doch sehr gut gefallen hat, waren diese kleinen Signings, wie zum Beispiel Jason Verrett oder Tevin Coleman, der dann sogar recht günstig gekommen ist. Jordan Matthews ist noch von den Eagles gekommen. Und auch eben David Mayo von den Panthers, ein guter Spieler für die Tiefe und auch für die Special Teams. Das sind Verpflichtungen gewesen, wo ich sage, ja, das brauchen die 49ers auf jeden Fall. Ein bisschen einfach Spielermaterial mit recht hoher Qualität, dass auch wenn mal Spieler ausfallen, dass man da ja ohne groß nachzudenken weiß, okay, wir haben auch Backups, wir haben Spieler in der zweiten Reihe, die du einsetzen kannst. Letztendlich muss man hoffen, dass diese Leute eben fit bleiben. Vor allem Jason Verrett, der ja wirklich richtig gut war, als er bei den Chargers gespielt hat, was ja auch sehr selten war. Ich glaube, 3 Spiele in den letzten 2 Jahren oder so, das ist sehr, sehr wenig, weshalb man da auch ja nicht zu euphorisch werden sollte. Aber insgesamt denke ich, kann man zufrieden sein. Die 49ers hatten einige Needs, die haben die Needs adressiert, haben auch viele eigene Spieler behalten, darunter Martin Socha zum Beispiel auch, der jetzt noch für 3 Jahre bleibt. Und haben jetzt zumindest die Löcher gestopft, scheinbar, die sie stopfen wollten, um dann jetzt im Draft daran anzuknüpfen.
Ja, genau. Ich bin auch sehr gespannt, was auch durch guten Designs dabei, wie gesagt, teuren, das kann mit Sicherheit bestehen, aber du hast gerade schon angesprochen. Mark Hensiocha, der Deutsche, der bei euch im Team ist, 3 Jahre, 4,75 Millionen, da er in den Jahren verdient wird, also schon ein guter Vertrag eigentlich für ihn. Wie soll seine Rolle dann entsprechend aussehen?
Er war ja letztes Jahr, jetzt mal abgesehen von dem Pro Bowl Voting, war er tatsächlich einer der führenden Special-Teamer im Team. Also ich glaube, er hatte sogar die meisten Tackles mit und auch die meisten Snaps in den Special-Teams. Hat er gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, die Niners hatten auch einen Kick-Off-Return-Touchdown, an dem er mit einem Block mitgewirkt hat. Gut, Special-Teamers ist jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Er hat aber auch darüber hinaus in der Defense wirklich gut performt. Hat er als Strongside-Linebacker gespielt, auch das eine oder andere Mal gestartet, wenn die 49ers in der Base-Defense angefangen haben. Und hat er auch die Coaches durch seinen Einsatz und auch durch seine Stärke der Hits, das haben sie auch immer wieder betont, wenn sie mal auf ihn angesprochen wurden, scheinbar überzeugt, dass er noch 3 Jahre lang bleibt. Freut mich sehr für ihn, dass er da jetzt Sicherheit hat und bei den 49ers spielen darf. Highlight für ihn und auch für uns Fans war mit Sicherheit, dass er da im Spiel gegen die Seahawks Russell Wilson gesackt hat, sein erster Karriere-Sack, noch, glaube ich, ein Forced Fumble war es sogar. Also das sind so kleinere Dinge, auf die man dann natürlich noch ein bisschen mehr achtet, die einen dann hier drüben sehr freuen. Ich glaube, er nimmt das auch so ein bisschen wahr, wie so der Hype hier ist, nicht nur um ihn oder sondern um die gesamte NFL in Deutschland mittlerweile. Und es ist schon toll, wenn man da drüben so eine Identifikationsfigur hat, die das so ein bisschen übertragen kann, dann sogar bis auf den Platz.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich sehr schön zu sehen, dass auch dann entsprechend deutscher Spieler das geschafft hat, in der NFL besteht und dann auch diesen Schritt zu machen. Kommen wir jetzt ein bisschen auch noch auf den Draft, der demnächst ansteht. Dort habt ihr den Second Overall Pick, also dürft relativ früh draften. Das ist natürlich viel Diskussion, was passiert. Fällt man runter, bleibt man oben, kriegt man nicht Bosa, weil die Cardinals den Kyler Murray draften. Wie siehst du den Draft und wie siehst du diesen zweiten Overall Pick?
Ja, erstmal, ich hab's eigentlich nicht so gerne, so früh zu picken. Also es könnte auch bald gerne aufhören, dass wir da oben an zwei und was weiß ich wo picken. Klar, das freut einen dann immer vorm Draft. Es ist immer ganz spannend, da zu spekulieren. Ja, mit dem zweiten Pick, ich hätte auch lieber den ersten gehabt, aber gut, das kann man sich ja leider nicht aussuchen. Um es kurz zu sagen, ich gehe nicht davon aus, dass die Cardinals Kyler Murray nehmen. Das glaube ich wirklich erst, wenn es verkündet wird. Ich glaube, die werden Nick Bosa oder Quinn Williams wählen. Und ich denke, für die 49ers wird sich dann dadurch auch die Frage beantworten, wen sie an zwei nehmen. Also ich denke, da wird die Entscheidung zwischen Nick Bosa oder Quinn Williams fallen. Wenn beide da sind, gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass man Nick Bosa nehmen wird, da man ja wirklich diese Schwäche von der Edge hatte und ich da eigentlich der Meinung bin, von der Edge kann man wirklich nie genug Druck entfachen. Dann kann man vielleicht die Ford und Nick Bosa auf gleichzeitig aufstellen. Das wäre in einer Division mit drei wirklich meines Erachtens starken Quarterbacks mit Goff, Wilson und auch Josh Rosen vielleicht gar nicht verkehrt. Runtertraden, klar, das ist auch eine Option, die man im Hinterkopf haben sollte. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass es da wenig lukrative Angebote geben wird. Sollten die Cardinals nicht Kyler Murray nehmen, weil es sind wenig Teams, auch dahinter die Jets, die brauchen auch keinen Quarterback. Ich glaube, das erste Team, was am ehesten Quarterback haben wollen würde, wären die Raiders. Und ob die da wirklich bereit sind, ihre mehreren Picks abzugeben, bin ich mir recht unsicher. Da sollte schon ein sehr unmoralisches Angebot reinflattern, bis man da runter tradet. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es dazu nicht kommen wird.
Ja, mal gucken. Vielleicht wird ja der eine oder andere auf einmal nervös, je nachdem, was im ersten Pick passiert. Mal gucken. Ja. Das weiß man ja nicht so genau, weil er halt nicht sicher ist, was halt die Cardinals machen, aber da werden wir uns jetzt auch noch mit den Kollegen drüber sprechen, was bei den Cardinals da jetzt wirklich die Sache ist. Ich glaube, keiner richtig weiß, was die Cardinals genau machen wollen. Aber insgesamt habt ihr 6 Picks, ist jetzt nicht so viel. Was denkst du außerhalb von der Edge-Position, wo müsst ihr noch am meisten Potenzial haben, also wo könnte man noch am ehesten noch Spieler entsprechend überpflichten, mehr Defensivseite oder auch im offensiven Bereich?
Ist eine gute Frage. Also die 6 Picks, das ist tatsächlich nicht viel. Das einzig Positive daran ist, dass die Picks meistens eben recht früh in der jeweiligen Runde sind, weshalb man da vielleicht nochmal irgendwie zurücktraden kann für ein paar Picks mehr. Vor allem in den späteren Runden, irgendwie in der dritten Runde vielleicht nochmal ein bisschen zurück oder sowas. Da muss man mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sogar andersrum läuft, dass man mit dem frühen Zweitrunden-Pick nochmal versuchen wird, in die erste Runde zurückzutraden, wenn da wirklich ein Spieler ist, den man unbedingt haben will. Ja, wir hatten eben schon drüber gesprochen, die Needs, Edge Rusher, genau, hatte ich ja eben schon angesprochen. Wenn Nick Bosa da ist, wird der, denke ich, auch auf jeden Fall der Pick sein. Weitere Positionen, auf jeden Fall Wide Receiver, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen. Da gibt's auch ein paar Namen, die auf jeden Fall sehr gut zu den 49ers passen würden. Ich glaube, Deebo Samuel in der zweiten Runde oder wenn er soweit fällt, möglicherweise N'Keal Harry oder Hakeem Butler. Das sind so Spieler, die da immer mehr in der Berichterstattung auftauchen. Ansonsten Safety, vor allem Free Safety ist da noch im Gespräch, weil da eben dachte man ja zumindest, dass man da im Rennen im Earl Thomas dabei ist, was dann letztendlich nicht der Fall war. Man hat dann mit Jimmy Ward verlängert, dem eigenen hauseigenen Free Safety quasi, der auch recht oft verletzt war. Deswegen denke ich, dass in der zweiten Runde dann auf jeden Fall entweder ein Safety oder ein Right Receiver zu den 49ers kommt. Cornerback neben Richard Sherman ist auch immer so eine Sache, da könnte man in den späteren Runden vielleicht nochmal zuschlagen. Ähnliches gilt für die Guard-Position. Das sind jetzt mit Laken Tomlinson und Mike Person, ich sag mal, durchschnittliche Spieler, durchschnittliche Guards, die machen eben ihre Arbeit. Man weiß, was man an ihnen hat, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes, nichts was zur Elite-Gruppe in der NFL gehört, weshalb da ein bisschen Competition vielleicht durch einen Dritt- oder Viertrunden-Pick gar nicht so schlecht wäre.
Ja, mal gucken, was dort passieren wird. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, was dann ja, die Fortiners dort machen werden. Es gibt ja immer wieder dann bei der Draft Selection gibt es auch immer dann wieder Leute, die dann entsprechend die Picks verkunden dürfen. In diesem Fall habt ihr euch in der dritten Runde dafür entschieden, dass der Hall of Famer Terrell Owens den Pick verkünden wird. Freut euch natürlich als jemand, also freut euch als Community drauf, ihn dann wieder auf der Bühne zu sehen.
Ja, Terrell Owens ist ein cooler Typ. Ich weiß nicht, das Video wird man ja kennen, wo er da damals auf dem Cowboys-Stern gejubelt hat. So ein bisschen komischer Beigeschmack ist natürlich dabei, da Terrell Owens ja in seiner Karriere nicht nur bei den 49ers gespielt hat und auch nicht nur dort Erfolg hatte. Aber letztendlich zeigt das ja auch, dass er sich zumindest ja repräsentiert fühlt von den 49ers und auch gerne dann die 49ers im Gegenzug dazu repräsentieren möchte. Ich habe da kein Problem mit. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Entgegenkommen seitens der 49ers, da Owens sich ja, das haben wir so ein bisschen rausgehört, ein bisschen wenig wertgeschätzt gefühlt hat. Er wurde jetzt, glaube ich, auch sogar letztens in die Hall of Fame aufgenommen oder wird aufgenommen, so zumindest bekannt gegeben. Ich denke, es wird da auch so ein Teil des Deals gewesen sein, dass er da diesen Pick bekannt geben darf. Mal gucken, vielleicht kommt da auch noch der eine oder andere Kommentar in Richtung irgendeiner Franchise, wie was man auch in den letzten Jahren gesehen hat. Mich würde es nicht wundern bei Terrell Owens, aber ich finde überhaupt diese ganze Vorgehensweise, dass da ehemalige und aktive Spieler die Picks verkünden, muss ich sagen, gefällt mir die Idee und deswegen freuen wir uns da auf jeden Fall drauf.
Ja, auf jeden Fall. Terrell Owens ist in der Hall of Fame. Ich meine, er ist sogar derjenige Spieler gewesen, der angetreten ist bei dieser Hall of Fame-Klasse, genau, ja. Oder sowas. So war das, glaube ich. Das war auch kontrovers diskutiert worden, zumindest in den USA. Hier in Deutschland hat man, glaube ich, nicht so ganz mitgekriegt. Ja. Ja, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was sich wieder für sehr kreative Sachen eingefallen werden, weil ja gerade in den letzten Runden ist ja alles möglich, wer da den Pick zieht. Ja. Mal gucken. Ja, Lars, das war es jetzt immer soweit zu den 49ers. Und natürlich wollen wir euch natürlich jetzt auch wie allen anderen Fan-Communities die Chance geben, euch zu präsentieren. Also von daher sage ich ganz klar, the stage is yours.
Ja, genau. Ich selber bin tätig fürs Niner Empire Germany. Wir sind ein Fanclub, der in ganz Deutschland vertreten ist. Wir sind aufgeteilt in mehrere Chapter. Unser Ziel ist es eigentlich, in allen Bundesländern vertreten zu sein. Offizielle Chapter haben wir jetzt in fast allen Bundesländern. Ich glaube, 10 oder 11 Bundesländer sind es mittlerweile. Das Coole ist, dass man sich dann eben auch untereinander vor Ort treffen kann, um die Spiele der 49ers zusammen zu gucken. Ich jetzt selber in Nordrhein-Westfalen kann nur Positives berichten. Auch vom Treffen in Oberhausen, da waren wir auch, hast du ja auch, da waren wir auch als Chapter da. Das sind eben so Dinge, die einen dann verbindet. Wir haben jährlich ein Treffen mit allen Chaptern zusammen. Findet dieses Jahr in Schleswig-Holstein statt. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und ja, wir machen auch ein bisschen eigene Berichterstattung. Das läuft dann über mich und wir haben dann noch ein paar andere Leute, die schreiben. James Wiebe unter anderem. Das gibt's auf unserer Website www.thenineremperegermany.de und da gibt's dann auch eigentlich alles weitere über unseren Fanclub. Wir sind auch bei Twitter vertreten, @49ersempireger heißen wir dort und da teilen wir dann auch die Beiträge über unsere Homepage. Da haben wir momentan so einen Blog am Laufen, wo wir so die neuesten Entwicklungen bei den 49ers in der Offseason nochmal so ein bisschen Reviews passieren lassen und auch bewerten. Und ansonsten muss ich sagen, es ist eine total coole Community. Wir haben noch eine Facebook-Gruppe, in der man sich informieren kann über alles Mögliche. Auch da der Name Niner Empire Germany. Und sonst könnt ihr auch mich kontaktieren oder kann man auch mich kontaktieren, wenn man da irgendwelche Fragen hat. Und ich kann auf jeden Fall es nur empfehlen. Jo, danke.
Ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. 49ers ist ja auch eine Franchise, die ja gerade bei den etwas Älteren, also bei unseren Eltern, so glaube ich, sehr beliebt ist, sondern zumindest bei unseren Eltern. Einfach aufgrund der Phase Joe Montana, Steve Young. Also das war ja wirklich eine sehr, sehr glorreiche Phase. Mal gucken, ob es bis dahin wieder so weitergehen wird. Und dann natürlich, Lars, für mich stellt sich die Frage, ist es dann auch der Grund, wie du zu den 49ers gekommen bist oder wie bist du dann im Endeffekt Fan geworden von dieser Franchise?
Ja, tatsächlich, man sagt ja immer hier Erfolgsfan da, Erfolgsfan dort. Ich finde das immer in Deutschland ein bisschen schwer. Also es ist eben die Sache, wie soll man hier sonst Fan werden? Die Clubs, die damals gezeigt wurden, die waren eben in den Playoffs und man sucht sich dann eben den Verein aus, den man da eigentlich ganz cool findet. Bei mir war es so, ich hatte hier mal rumgeschaltet in meinem Fernseher, ESPN America war das dann, glaube ich, damals noch. Da lief dann eins der Playoffs-Spiele der 49ers, ich meine gegen die Saints war es, wo Alex Smith dann den Touchdown auf Vernon Davis geworfen hat, die 49ers gewonnen haben und ich dann in der nächsten Woche eben wieder eingeschaltet habe und dachte, okay, die hast du letztes Mal gesehen, die haben gewonnen, für die bist du jetzt. Und als ich dann über die Jahre angefangen hatte, dann intensiver die NFL zu verfolgen, kam dann eben auch die Zeit mit Colin Kaepernick, die einen dann so ein bisschen auch dann ja dazu gebracht hat, bei der Franchise zu bleiben. Und seitdem habe ich mich sowohl in den Sport als auch in die Franchise verliebt. Und ich glaube, so einfach kommt man dann auch nicht mehr davon weg.
Nee, das stimmt definitiv. Also so einfach kommt man ja nicht mehr vorweg. Ja, das stimmt. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Lars, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, ich danke, dabei gewesen zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns zu hören. Wünsche euch ganz viel Erfolg als Community, natürlich auch als Verein, als Franchise. Ich denke gerade NFC West kann nächste Saison eine interessante Division werden. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf, wie es dort aussehen wird. Ich denke, dass es ein bisschen spannender wird als letztes Jahr. Mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja, das hoffe ich auch. Ich denke, mit den Seahawks, Rams und Cardinals machen momentan, ja, und den 49ers natürlich alle vier Franchises gute Arbeit. Gut, man soll sich ja nicht selbst loben.
Ja, aber genau.
Ich denke, das könnte sehr spannend werden und sehr ausgeglichen vor allem.
Ja, mal gucken. So, einzige Thema, was ein bisschen abfallen wird, ist vielleicht von den Cardinals, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, der solltet ihr dann
genau,
auch
ja.
Schalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne mal 5-Sterne-Rezensionen lassen bei iTunes, gerne auch konstruktives Feedback geben, was können wir besser machen, woran können wir mal arbeiten, was sind mal so Themen, die ihr gerne bearbeitet haben möchtet, denn die Offseason ist ja noch ein bisschen lang bis zu den Spielen im August. Ist noch ein bisschen Zeit, was im Bach runterfließt, also von daher unbedingt weiter einschalten, uns in Kontakt treten auf Interception FT. Findet ihr uns bei Facebook und auch bei Twitter, könnt uns dort schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, hören uns demnächst hier wieder bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Triple Double. Der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrein. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.